Ja, herzlichen Dank für eure Begleitung. Sind wir gar nicht mehr gewohnt, dass wir auch Klavier haben. Auch eine Bereicherung. Wir wollen uns immer näher zu unserem Herrn hinziehen lassen. Näher noch näher. Ganz hin zu dir. Das ist auch das Ziel, das uns die Heilige Schrift zeigt. Das ist das Ziel, das unser Herr Jesus mit dir und mit mir verfolgt, näher noch näher. Wir wollen heute in das fünfte Sendschreiben einsteigen, und zwar in Offenbarung Kapitel 3. Wer die Bibel zur Hand hat, kann es gerne mit aufschlagen, Offenbarung Kapitel 3. Hier sehen wir das fünfte Sendschreiben, und zwar an die Gemeinde von Sardes. Und hier möchte ich lesen, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Und es heißt hier, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, da sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat, ich weiß deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das Übrige, was sterben will, denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht merken, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige, wenige Namen in Sardes, welche ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich will seinen Namen nicht tilgen aus dem Buch des Lebens und will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das Sendschreiben an die Gemeinde zu Sardes. Ganz wichtige und ernste Aussagen finden wir auch in diesem Sendschreiben. Wenn wir in den ersten Vers dieses Sendschreibens hineinschauen, dann finden wir sogar einen wunderbaren Namen dieser Gemeinde, der eigentlich für alle Gemeinden zutreffend sein sollte. Für die universelle, also für die gesamte Gemeinde, die auf Erden ist, von Pfingsten bis zur Entrückung, und auch jede örtliche Gemeinde sollte eigentlich diesen Namen tragen und trägt auch durch den Herrn Jesus, du hast den Namen, was für einen? Dass du lebst. Sollte auch jeder von uns eigentlich auf der Stirn geschrieben haben, du hast den Namen, dass du lebst, wenn du an den Herrn Jesus glaubst. Und doch sagt der Herr Jesus, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Merkwürdige Aussage. Und wir fragen uns, was hat das zu bedeuten? Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Gibt's doch nicht. Haben wir es hier etwa mit Etikettenschwindel zu tun? Außen eine tolle Beschriftung. Und innen? Vielleicht steht draußen auf dem Schaukasten, lebendige Gemeinde. Und innen? Alles tot. Da befindet sich etwas anderes, als was draußen geschrieben steht. Oder was an unserer Stirn oder sonst wo geschrieben steht. Ich habe dabei an die momentane Gesellschaft gedacht, was man gerade in den Medien so verfolgt, den Dioxinskandal beim Tierfuttermittel. Die Eier, die sind von außen immer genau dieselben. Schöne Eier. Sie sind immer noch so schön, wie sie schon immer waren. Scheinbar beste Güteklasse. Schöne Größe, Schale, alles bestens. Am Marktstand oder im Supermarkt, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber man beobachtet immer so ein bisschen die Leute. Dann nehmen sie so eine Schachtel, öffnen sie mal, ob alle ganz sind, und dann, ja, sind alle in Ordnung, schöne große Eier. Und dann kann man sie vielleicht dann mal mitnehmen, wenn alle so passen, oder vergleicht man verschiedene Schachteln. habe das auch schon gemacht. Man will einfach nur mal sicher gehen, ob die Eier in Ordnung sind. Wenn man schon reinschauen kann, dann machen wir das, dass man kein kaputtes Ei mit nach Hause nimmt. Alle unversehrt. Von außen sieht alles bestens aus. Doch wenn man dann nachher vom Labor erfährt, wie es eigentlich im Ei aussieht, dass in den Eiern der Dioxinwert um das 77-fache höher ist als erlaubt, dann weiß ich nicht, ob wir noch so fröhlich sind über das äußere Aussehen der Eier. Da nämlich Dioxin ja für den Menschen enorm gesundheitsschädlich ist oder bei großen Mengen sogar tödlich sein kann. Frage, was macht man mit solchen Eiern? Nun, ich denke, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er die noch genießen will oder nicht. Aber so ganz viel Appetit wird man nicht mehr haben. Doch ich möchte da diesbezüglich wieder auf die Gemeinde von Sardes zu sprechen kommen. Das trifft nämlich ziemlich genau auf diese Gemeinde zu. Du hast den Namen, dass du lebst. Ja, von außen her alles toll, aber du bist tot. Innen sieht es ganz schlecht aus. Ach, es könnte alles so gut sein. Und doch sind die Eier nicht zu gebrauchen, wenn das bei einer Gemeinde der Fall ist. Das ist eine größere Katastrophe als bei Eiern. Deshalb muss etwas geschehen. Es kann nicht beim Tod bleiben. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Es kann nicht beim Tod bleiben. Eier sind dazu da, dass man sie genießt und sie verzehren kann. Das Dioxin, das muss wieder aus dem Futtermittel raus. Das ist die Maßnahme. Man muss das alte Futtermittel wohl oder übel entsorgen und eine Erneuerung muss geschehen. Und genau so einen Vorgang finden wir auch in der Gemeinde zu Sardes. Denn in dem Namen Sardes, da liegt bereits die Bedeutung entkommen oder entfliehen oder auch erneuern. Interessant. Das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Sardes. Sardes. Sardes ist ja auch eine dieser sieben Städte in Kleinasien. Und wenn wir in die Kommentare oder auch in die Lexikons schauen, so wird uns von Sardes berichtet, dass dies eine der ältesten Städte von Kleinasien war. Die damalige Stadt, von der uns hier in der Offenbarung berichtet wird, die gibt es heute nicht mehr. Man findet an diesem Ort auch heute keine Stadt, wie das jetzt zum Beispiel bei Thyatira war, wo noch eine Stadt heute zu finden ist. Nein, bei Sardes nicht mehr. Was findet man da, wo einst Sardes war? Da findet man nur noch Ruinen. Allerdings gewaltige Ruinen, aber eine lebendige Stadt ist dort nicht mehr zu finden. Also die damalige Stadt Sardes gibt es nicht mehr, jedoch findet man heute noch vor Ort einige erstaunenswerte Ruinen und ich denke, das wird sich lohnen, dort mal hinzufahren. Sardes liegt ungefähr 120 Kilometer östlich von der türkischen Stadt Izmir. Oder wenn wir von Thyatira, der heutigen Stadt Akhisar, herkommen, dann müssen wir ca. 50 Kilometer nach Süden reisen. Dann kommen wir zu diesen Ruinen von Sardes. Für die Reisenden, welche von Norden herkommen, für die bietet sich ein ganz imposanter Anblick. Haben wir das mal auf Bildern betrachtet, ich dachte, ich müsste es mal per Beamer auch mal hier zeigen auf der Leinwand. Die Stadt war auf einer Höhe von 500 Metern gebaut und dahinter, da sieht man ein gewaltiges Felsmassiv, das über 2000 Meter hoch hinausreicht. Und zwar sind das die Höhen von dem Tmolos-Gebirge. Wie bereits erwähnt, ist Sardes eine der ältesten Städte von Kleinasien. Und ihre Gründung, die reicht zurück bis in die Entstehung des Lüderreiches. Ja, bis um 1200 vor der Geburt des Herrn Jesus. Und das frühere Königreich Lydien, das war sehr reich und hochentwickelt in Handwerk und Gewerbe. War damals ein sehr hochentwickeltes Königreich. Und Sardes galt als Hauptsitz von diesem Königreich. Als Hauptsitz der Produktion auch. Ein Hauptsitz von der Herstellung und des Färbens von empfindlichem Wollmaterial und auch von Teppichen. Zudem wird berichtet, dass ein Nebenfluss des Hermus, der Fluss Paktolos, Gold mit sich geführt haben soll. Somit war auch in dieser Stadt die Goldschmiedekunst und auch Edelsteinverarbeitung angesiedelt. Und da kommt dann schon ein bisschen der Reichtum zutage. Aber auch eine Tempelruine ist heute noch zu finden. Es sind noch Säulen da, sieht man noch einiges davon. Und diese Tempelruine, die zeugt bis heute von diesem damaligen Götzenkult, der dort vorherrschend war. Und dieser Götzenkult, der war vorherrschend in dieser Stadt. Da war diese Stadt davon eingenommen. Und zwar wurde die Kybeles verehrt. Die Verehrung der Kybeles beherrschte die Stadt. Und wir müssen mal bedenken, nicht einmal der römische Kaiser Tiberius konnte dagegen standhalten mit seiner Verehrung. Kybeles wurde als Muttergöttin und zugleich als Schutzherrin der Stadt Sardes verehrt. Und der Tempel, von welchem heute noch zwei Säulen zu sehen sind, der war einfach beherrschend für diese Stadt. Und wir müssen mal bedenken, wohl war dieser Kult, diese Verehrung der Kybeles, einer der schamlosesten heidnischen Kulte, den es zu damaliger Zeit gab. Es gab Trinkorgien. Das war Religion. Trinkorgien, welches die Vorstufe zu sexuellen Ausschweifungen waren. Gehörte alles zu dem Tempelkult. Die Priester und die Priesterinnen in ihren blendend weißen Gewändern gaben sich den Festen der Kybeles und der Tempelprostitution hin. Die Bewohner der Stadt, sie waren sehr stolz auch auf sich selbst, auf ihren Reichtum, den sie hatten, auf ihren Ruhm, auf ihre Mythen, aber auch vor allem auf ihre Feste und Aufzüge bezüglich der Verehrung der Kybeles. Selbstsicherheit war ein sehr starkes Kennzeichen von der Stadt Sardes. Selbstsicherheit war ein damaliges Kennzeichen der Stadt und ihrer Bürger. Und Historien belegen, dass der Name aller berühmten Bürger in ein besonderes Verzeichnis verwahrt wurde. Vielleicht können wir uns durch diese Darstellung ein wenig in diese damalige Stadt und Zeit hineinversetzen, könnte man noch viel dazu sagen, aber auch in diese Zeit, wo auch damals Christen zu finden waren in dieser Stadt. War ja auch irgendwo eine Gemeinde angesiedelt. Wir wissen auch da nicht, wie viele es waren. Aber es waren Christen in dieser Stadt. Der Herr hat auch dort seine Gemeinde gehabt. Und wir können uns vorstellen, dass es für diese Christen auch nicht ganz leicht war, von diesen Dingen, wovon die ganze Stadt eingenommen war, einfach Abstand zu nehmen. Sich ganz klar auf die Seite des Herrn Jesus zu stellen. Ganz klare Stellung für ihren Herrn und Heiland zu beziehen, der sie mit seinem teuren Blut erkauft hat. Mit was hatten die Christen von Sardes zu tun? Wir haben es ja gerade schon ein bisschen erwähnt. Sie fanden ja in ihrer Umgebung ständig dieses selbstsichere Gehabe. Vielleicht auch so wie bei uns heute in Deutschland, wenn die Wirtschaft wieder aufgeht, ja, da wird man auf einmal wieder sicher und ganz Deutschland schwebt da in irgendeinem selbstsicheren Gehabe und in einem Stolz. Man weiß gar nicht, wie schnell das wieder alles einfach abbrechen kann, wie schnell das alles wieder in die Tiefe stürzt, das ganze Wirtschaftswunder. Wir können gespannt sein, wie lange das noch so weitergeht, dass es hochgeht, bevor wieder alles in die Tiefe schnellt. Aber wir können uns auch in diese Situation hineinfinden von Sardes. Selbstsicheres Gehabe, Stolz, Vergnügungssucht, Lüsternheit, sexuelle Ausschweifung, Wohlhaben, Götzendienst höchsten Grades ohnehin und vieles mehr. Wohl waren die Christen damals nicht genug gefestigt, zumindest die meisten nicht, um sich von all diesen Dingen enthalten zu können. Zumindest muss der Herr zu ihnen sagen, liebe Freundin Sardes, Meine Kinder, bei euch ist der Tod im Topf, bei euch in der Gemeinde. Und er sagt zu ihnen, ich habe eure Werke nicht vollendet erfunden. Habe sie nicht vollendet erfunden. Das ist ein Problem. Und was wir in dieser Gemeinde feststellen, ist nicht so wie bei Thyatira oder bei anderen Gemeinden, dass der Herr zuvor ein Lob ausspricht. Hier kommt kein Lob. Hier kommt sofort der Mangel auf. Und da sind wir auch schon bei der Bestandsaufnahme. Als ersten Punkt Sardes, zweitens Bestandsaufnahme. Und da möchten wir wieder auf den zu sprechen kommen, der den Bestand dieser Gemeinde aufnimmt. Wie stellt sich der Herr Jesus hier vor? Sardes, Kapitel 3, Vers 1. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, da sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Wieder eine köstliche Benennung unseres Herrn Jesus, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich denke, diese Benennung, die zeigt uns, dass der Herr Jesus alles in seiner Hand hat. Sieben Sterne, das sehen wir schon in Kapitel 1, da meint er die sieben Gemeinden und die sieben Geister. Der Herr Jesus hat alle Vorräte geistlichen Lebens. Er hat auch alle Macht. Und die sieben Geister Gottes, die sind wohl eine Umschreibung für den Heiligen Geist in der ganzen Fülle seiner Kraft, der in allen Gemeindezeiten tätig ist. Und dass der Herr Jesus den Heiligen Geist hat, das bedeutet, oder dass er die sieben Geister auch in seiner Hand hat, das bedeutet, dass er in der Zeit der Gemeinde den Heiligen Geist allezeit reichlich darreicht. Wie war es denn bei dem Herrn Jesus, als er auf Erden war? Der Herr Jesus, der war alle Zeit voll Geistes. Sein Dienst, der war erfüllt mit der Kraft und der Leitung des Heiligen Geistes. Da gab es gar nichts anderes. Natürlich war er auch ohne Sünde. Aber er musste auch der Sünde widerstehen. Er ist ja auch versucht worden, in allem gleich wie wir. Jedoch blieb er ohne Sünde. Er hat den Heiligen Geist auch niemals betrübt, nicht wie wir, oder gedämpft in unserer Gemeinschaft. Nein, das gab es beim Herrn Jesus nicht. Er war alle Zeit voll Geistes. Und er ist es, der auch uns den Heiligen Geist in seiner Fülle darreicht. Auch dir und mir, wir dürfen von seinen Reichtümern nehmen. Du und ich, wir sind ja durch den Herrn Jesus mit jedem geistlichen Segen, sagt die Heilige Schrift, gesegnet. Paulus sagt es in Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat. Es ist geschehen bei dir und bei mir. Mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Regionen durch Christus. Und wer von uns kann heute sagen, dass er durch den Herrn Jesus nichts bekommen hätte? Ah, der kriegt viel mehr wie ich und ich krieg weniger. Die Gläubigen, die haben den Heiligen Geist bekommen oder durch den Herrn Jesus Zugang zu jedem geistlichen Segen. Und liebe Geschwister, wenn jemand meint, dass er bei Gott zu kurz gekommen sei, müssen wir mal fragen, ob das nicht an der Person selber liegt. Wenn bei jemandem unter uns geistliche Armut vorhanden ist, liegt es etwa an Gott, wenn wir nicht die Fülle des Geistes haben? Liegt es etwa an Gott, wenn bei uns so wenig geistliches Leben und geistliche Kraft vorhanden ist? Müssen wir Gott da die Schuld zuweisen? Nein, ganz sicherlich nicht. Es liegt immer an unserer Hingabe und unserem Gehorsam. Wie leben wir für den Herrn? Wie geben wir uns ihm hin? Denn durch den Herrn Jesus Christus sind uns alle Türen des Himmels geöffnet. Wir dürfen davon nehmen und schöpfen. Und ich denke, bei der Gemeinde in Sardes war es ein ähnliches Problem. Sie waren nicht bereit, von diesen Gütern zu nehmen und zu schöpfen, von dieser ewigen Quelle her zu leben. Sie hatten in ihrem Leben etwas anderes verwirklicht. Sie hatten sich nicht ganz dieser Quelle hingegeben. Sie hatten sich von anderen Quellen noch genährt. Nicht von Christus her. Wir stehen in gleicher Gefahr. Die Welt bietet uns viele Quellen. Wir suchen an vielerlei Orten Freude im Leben oder unsere Sicherheiten oder auch verhindern uns unsere Bequemlichkeiten, uns dem Herrn Jesus zu weihen, uns ihm hinzugeben. Unser Fleisch will es ganz sicher nicht. Doch der Herr Jesus, der gibt auch in diesem Sendschreiben, wie in allen anderen zu erkennen, vor mir ist nichts verborgen. Er sagt auch zu Sardis, ich weiß, wie es bei euch aussieht. Genau wie bei den anderen Gemeinden. So sagt er es auch zu der Gemeinde Sardis, Bestandsaufnahme, Vers 1b. Ich weiß deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Eigentlich wäre alles vorhanden, dass du, Sardis, leben könntest, damit das geistliche Leben im Überfluss offenbar werden würde. Doch du nimmst es nicht in Anspruch. Du nährst dich von anderen Quellen, wiegst dich mit deiner Stadt in Selbstsicherheit, bist mit dir selbst wie deine Stadt zufrieden, läufst teilweise den Gelagen und Ausschweifungen hinterher, sonderst dich nicht davon ab, hältst dich nicht mal vom Götzendienst und deren Befleckungen fern. Das war sicherlich das Hauptproblem damals. Der Jesus muss zu Sardis mehr oder weniger sagen, du stellst dich nicht ganz zu mir. Du zeigst kein Profil an dem Ort, wo ich dich hingestellt habe. Nichts, aber auch gar nichts Geistliches geht aus dir wirklich hervor. Du hast den Namen, dass du lebst, aber ich sehe, dass du tot bist. Ich habe alles für dich getan, liebe Gemeinde Sardis. Ich habe mich selbst für dich erniedrigt. Ich habe mich in Knechtsgestalt in diese Welt eingeboren lassen. Ich habe diesen Weg auf Erden erwählt, um dich zu erlösen. Deswegen bin ich den Weg bis ans Kreuz gegangen, habe die Schmerzen und die Qualen um deiner Sünden willen auf mich genommen. Habe mein Blut für dich vergossen, liebe Gemeinde, und mein Leben für dich gelassen. Ja, und ich bin sogar am dritten Tage von den Toten auferstanden, durch den Geist der Heiligkeit. Bin aufgefahren in den Himmel. Und liebe Gemeinde, ich bin jetzt dein hoher Priester. Und ich stehe für dich vor dem himmlischen Vater ein. Und ich möchte dir so gerne alle Reichtümer des Himmels zufließen lassen. Aber du Gemeinde Sardis, du hast es scheinbar nicht nötig. Du hast es noch nicht erkannt, an wen du dich wirklich wenden sollst. Du wendest dich nicht an mich. Weiter könnte der Herr Jesus sagen, meinst du kannst ohne mich zurechtkommen? Meinst du kannst aus eigener Kraft, nach eigenem Gutdünken in dieser Welt und Zeit leben? Doch ich sage dir, Sardis, du bist eine Mogelpackung. Du bist verseucht. Das Schlangengift der Selbsterhebung ist in dir zu finden. Ja, Sardis, mit dir habe ich einen Dioxinskandal. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Und wenn wir kurz darüber nachdenken, dass wir die Sendschreiben auch in Jahrhunderte einordnen können, in kirchengeschichtliche Zeitepochen, so können wir das Sendschreiben an Sardis in die Zeit der Reformation und danach einordnen. Das Sendschreiben von Thyatira hatten wir ja in der letzten Predigt von 600 bis 1500 nach Christus eingeordnet und hatten darin die Kirche des frühen Mittelalters beziehungsweise die Kirche Roms und das Papsttum gesehen. Und hier das Sendschreiben von Sardis oder die Gemeinde zu Sardis, die wird in die Jahre des 16. und 17. Jahrhunderts eingeordnet. Also kirchengeschichtliche Zeitepoche, 16. und 17. Jahrhundert. Und genau darin sehen wir die Zeit nach der Reformation, die Zeit des Protestantismus. Es wurden ja so große Missstände aus der damaligen Kirche ausgeräumt. Reformation hat vieles bewirkt. Es wurden wieder klare biblische Bekenntnisse hervorgehoben. Wenn wir nur mal an das Problem des Ablasshandels dachten, was hat da Luther für einen Segen über unser Land gebracht? Der Ablasshandel wurde abgeschafft. Die Errettung aus Gnaden wurde wieder ganz neu verkündigt. Du musst nichts bezahlen für dein Heil, du musst es im Glauben annehmen, du musst dich zum Herrn Jesus bekehren. Die Bibel, das war der große Segen noch bis heute. Die Bibel, hatte Martin Luther übersetzt, die Bibel wurde unters Volk gebracht. Plötzlich konnte einer nach dem anderen eine Bibel in der Hand halten und konnte die Wahrheit lesen in der Volkssprache. Welch ein geistlicher Triumph. Bilder und Figuren aus Holz und Stein, die wurden aus den reformatorischen Kirchen ausgeräumt und verbannt. Das Papsttum wurde abgelehnt. Ja, der Weg, der wurde wieder frei, um mit dem Herrn Jesus einen direkten Bezug einzugehen, ohne irgendwo die Kirche als Sperrung dazwischen zu haben oder die Kirche als Vermittlerin zu gebrauchen. Nein, wieder direkter Zugang zum Herrn. Es wurde alles offengelegt. Grundlegende Voraussetzungen wurden geschaffen, um den lebendigen Glauben zu leben. Doch was sehen wir im Protestantismus? Was sehen wir, was aus der Reformation in den Folgegenerationen hervorgegangen ist? Wir können auch sagen, was sehen wir bis heute in der evangelischen Kirche oder in der Kirche des Protestantismus? Der erhöhte Herr sagt, du hast den Namen, dass du lebst. Du könntest leben und doch bist du tot. Wir sehen ein Christentum im Protestantentum, ein Christentum, das über mehrere Generationen eingeschlafen ist. Ein Christentum, das gar nicht mehr weiß, was es heißt, eine persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus zu haben. Und da müssen wir auch hier in der Gemeinde in Sardes davon ausgehen, dass viele gar keine echte Beziehung zum Herrn Jesus hatten, dass sie gar nicht wiedergeboren waren. Sie hätten leben können, aber sie sind in keine lebendige Beziehung getreten. Ein Christentum, das eingeschlafen ist. Doch wir wollen nicht auf andere schauen. Wir wollen uns ja selber auch den Spiegel vor Augen halten. Wir wollen uns selber prüfen. Ich möchte uns mal fragen, leben wir wirklich? Findet der Herr Jesus bei dir und bei mir das geistliche Leben, das er finden möchte? Findet er das hier bei den Freien Baptisten, hier in dieser Gemeinschaft? Findet er hier das geistliche Leben, das er sehen möchte? Und liebe Freunde und Geschwister, es genügt eben nicht, wenn man sich auf einen Reformator, oder auf einen Gemeindegründer beruft. Es genügt nicht, wenn man sagt, ja, früher, da waren wir eine tolle Gemeinschaft und da waren noch bessere Zeiten. Heute gibt es sowas gar nicht mehr. Nee, da können wir auch heute nicht mehr davon leben. Es genügt nicht, wenn man sich nach außen gut darstellt, was wir doch auch alle sind. Es genügt auch nicht, wenn man gute Bekenntnisse aufs Papier bringt, alles aufzeigt, was man so erkennt aus dem Wort und was man doch auch so festgelegt hat. Alles schön und gut, aber das ist alles zu wenig. Auch das genügt nicht. Das ist dem Herrn Jesus alles allzumal zu wenig. Wenn nicht der lebendige Glauben in einer Gemeinde oder bei dir und bei mir zu finden ist, ja, was ist dann bei uns? Dann ist alles tot. Wo ist dann das Wirken des Heiligen Geistes? Leben wir von den himmlischen Gütern her? Kann alles noch so toll aussehen und kann aber auch gleichzeitig alles tot sein. Die Gefahr ist meistens, wenn es über mehrere Generationen geht. Auch die freikirchlichen Gemeinden sind nicht davon ausgenommen. Wir sehen, wie es heute teilweise aussieht. Ein Traditionschristentum taugt eh nichts. Auch, muss ich uns sagen, ein Sonntagschristentum, das taugt auch nichts. Denn der Herr Jesus, der sieht hinter die Fassade. Der Herr Jesus sieht immer hinter die Kulissen. Wie sieht's wirklich aus in deinem und meinem Leben? Wie sieht's wirklich aus, wenn wir draußen sind? Vielleicht denkt manch einer unter uns, was sind wir doch für gute und fromme Leute, wenn wir uns hier in der Gemeinde versammeln? Ja, wirklich? Und wie sieht es aus, wenn wir hier diese Räume wieder verlassen? Wenn wir in den Alltag hineingehen? Jeder an seinen Ort? Sieht man da auch noch etwas von dem, was du glaubst? Wie sieht in unserem Alltag unsere persönliche Beziehung zum Herrn Jesus aus? Findet man dich da auch mal in der stillen Zeit? Findet man dich auch unter der Woche im Gebet regelmäßig? Morgens oder abends oder in der Mittagspause? Findet man dich auch innerhalb der Ehe und Familie beten? Betet man auch mal zusammen? Oder wie ist unser Umgang miteinander, mit den Familienangehörigen, innerhalb der Ehe, innerhalb der Verwandtschaft? Was geht aus unserem Munde hervor? Wo bewegen wir uns? Was tun wir? Leben wir den Herrn Jesus mit unserem Wandel? Mit unserer Hingabe? Wir müssen uns das immer wieder vor Augen halten. Dem Herrn Jesus kommt es überhaupt nicht darauf an, was zunächst alles für Bekenntnisse da sind. Bekenntnisse sind gut, sie haben ihre Berechtigung. Aber entscheidend ist, was wird wirklich gelebt. Darauf kommt es dem Herrn in erster Linie an. Und ich denke, das ist für jeden von uns eine enorme Herausforderung, jeden Tag. Inmitten dieser Zeit und Welt. Nicht einfach im Gleichlauf dieser Zeit und Welt mitzuschwimmen, sondern ein geheiligtes Leben zu führen, das inmitten dieser Zeit und Welt als Salz und Licht erkennbar ist. Nicht überall mitmachen, sich nicht überall gleichstellen, nicht mit allen schön tun. Und liebe Geschwister, wenn wir das nicht schaffen, in dieser Zeit und Welt den Glauben so zu leben, wie es uns der Herr in der Schrift zeigt, dann haben wir den Willen Gottes verfehlt. Dann tun wir nicht das Werk Gottes, sondern wir betrüben unseren Herrn und wir betrügen uns selbst. Und ich möchte an dieser Stelle erwähnen, auch mir wird es immer eine größere Not. Eine Not, dass wir vorwärts kommen in unserem Glaubensleben, dass wir nicht stecken bleiben oder gar Schritte rückwärts machen. Das geht so schnell. Wir haben das auch vorhin in Jakobus 2 gelesen. Nicht nur Täter des Wortes sein, sondern auch Hörer. Entschuldigung, nicht allein Hörer, sondern auch Täter. So rum gehört es natürlich. Und der Herr Jesus muss zu der Gemeinde sagen, ich habe deine Werke nicht als vollendet erfunden. Das ist sehr bedauerlich. Was kann man dagegen tun, wenn es vielleicht auch bei dir und bei mir so heißt? Ich habe deine Werke nicht als vollendet erfunden. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass das der Herr Jesus auch in unserem Leben sagen kann. Ich habe deine Werke nicht als vollendet erfunden. Ich fange zuerst bei mir selber an. Reinhold, bei dir habe ich die Werke nicht als vollendet erfunden. Können wir je rei umgehen? Wie sieht das aus bei uns? Was können wir dagegen tun? Das ist der dritte Punkt, auf den ich eingehen möchte. Erster Punkt war Sardes, zweiter Punkt Bestandsaufnahme. Drittens, was gibt es zu tun? Der Herr Jesus sagt der Gemeinde in Sardes und somit auch zu uns, wache auf. Wache auf, schlaf nicht ein. Er sagt hier in Vers 2, werde wach und stärke das Übrige. Werde wach und stärke das Übrige, was sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachst, werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht merken, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Werde wach und stärke das Übrige, das sterben will. Und jetzt sind wir endlich bei der Überschrift dieser Predigt. So heißt nämlich die Überschrift. Werde wach und stärke das Übrige, das sterben will. Das ist die Aufforderung, die uns der Herr an dieser Stelle weitergibt. Und an dieser Stelle müssen wir uns wiederum die Frage stellen, wo stehe ich? Wo stehe ich in meinem geistlichen Leben? Mach doch mal einen Rückblick. Jahr 2010. Wie war es im Januar und wie war es im Dezember? Habe ich Fortschritte gemacht in dieser Zeitspanne, in diesen 12 Monaten? Vielleicht kann man nicht alles so ganz genau abwägen, aber man muss sich schon mal fragen, habe ich Schritte nach vorne getan? Oder bewege ich mich die ganze Zeit auf dem gleichen Standpunkt in meinem geistlichen Leben? Oder habe ich sogar Schritte nach hinten, nach rückwärts getan? Habe ich mich ausgeruht? Oder bin ich auch womöglich wieder in mancherlei Sünden hineingefallen, die es vorher gar nicht gab? Da muss sich jeder mal Zeit nehmen und sich hinterfragen. Ein Neujahr machen das manche Leute. Ich habe es auch versucht, habe auch nicht alles so geschafft, wie ich mir vorgestellt habe, aber ich möchte mir das noch vornehmen. Wo stehe ich in meinem geistlichen Leben? Lasse ich mich einfach so dahin treiben? Ja, plätschert alles so dahin, ab und zu mal Gottesdienst und dann passt es schon. Schlafe ich weiter so in meinem Taumelschlaf und wie lange will ich so weiter schlafen? Wie lange will ich so weitermachen? Bis ins Sterbebett. Aber liebe Geschwister, dann ist es ganz sicher zu spät. Wie lange schlafe ich diesen Taumelschlaf, ohne irgendeinen festen Entschluss zu fassen, dem Herrn entschieden folgen zu wollen? Oder ihm mal in einer ganz bestimmten Sache gehorchen zu wollen? Wo stehen wir ganz persönlich? Schläfst du noch gut in deinen eigenen Lebensvorstellungen und nicht in dem, was uns die Bibel sagt? Schläfst du noch gut in deinen eigenen Lebensvorstellungen? Schläfst du noch gut in deinem Sündenlaster? Betrübt es dich überhaupt nicht, dass da immer wieder Gewohnheitssünden da sind? Schläfst du noch gut in deinem Sündenlaster? Hoffentlich nicht. Lassen wir uns heute aufrütteln. Nicht umsonst ruft uns auch Paulus in Epheser 5, Vers 14 auf. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dir Christus leuchten. Und liebe Geschwister, nur wer entschieden mit dem Herrn Jesus wandelt und entschieden dem Herrn Jesus nachfolgt, nur der ist wiederum fähig, auch andere dazu zu ermutigen und mitzuziehen. Komm, wir gehen vorwärts, wir gehen gemeinsam. Komm, wir treffen uns regelmäßig, ich bin auch mit dabei. Und das trägt dazu bei, dass wir gemeinsam auf diesem Weg gehen. Wir wollen gemeinsam vorgehen. Wir wollen uns gegenseitig dazu ermuntern, ermutigen, aber auch ermahnen, wo es nötig ist. Nur wer entschieden mit dem Herrn Jesus wandelt, entschieden dem Herrn Jesus nachfolgt, der kann auch andere dazu anreizen, auch vorwärts zu gehen. Nur der ist fähig, das Übrige zu stärken, das sterben will, wie es der Herr Jesus hier sagt. Ist ja schon enorm, wenn man das hier liest. Da wollen Leute sterben. Also, das heißt so viel wie geistlicher Tod. Geht nicht um den leiblichen Tod hier. Da sieht man schon die innere Einstellung, was in den Leuten da ist. Der Herr Jesus weiß es ja. Wie sieht's aus in den Herzen? Ja, die wollen nichts mehr wissen vom Glaubensleben. Die wollen absterben. Die haben kein Interesse mehr. Die wollen nur noch so dahin siegen. Es ist kein echtes Interesse mehr vorhanden, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Wenn es viel ist, vielleicht ab und zu Gottes Wort hören, aber danach tun. Ach nee, lieber nicht. Nein, danke. Vielleicht solche Leute, wie uns der Schreiber des Hebräerbriefes am Beispiel von Israel aufzeigt. Wie war es bei Israel in der Wüstenwanderung? Hebräer 4, Vers 2. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, ja, auch uns ist die gute Botschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Predigt half jenen nicht. Warum hat die Predigt nicht geholfen? Weil es durch die Hörer nicht mit dem Glauben verbunden wurde. Interessant. Die haben sicherlich die besten Botschaften gehört, die besten Prediger in der Wüste, Gottes Wort gehört. Aber das Wort der Predigt half jenen nicht. Und liebe Geschwister, das ist nicht dem Prediger seine Verantwortung, sondern das ist den Leuten ihre Verantwortung, die das Wort hören. Wenn sie das Wort nicht mit dem Glauben verbinden, wenn sie das Wort nicht in ihr Herz reinlassen, wenn sie das Wort nicht in entsprechender Weise aufnehmen. Das Wort, das muss doch bei uns tiefer reingehen als nur mal eine Stunde im Gottesdienst. Es muss uns doch weiterhin bewegen und es muss uns dazu motivieren, entsprechendes zu unternehmen. Möchte mich aber selber da auch nicht ausschließen. Aber wir müssen einfach erkennen, wie viel Verantwortung allein schon im Hören liegt. Und wie komme ich hier zum Beispiel in den Gottesdienst herein? Bereite ich mich innerlich darauf vor? Bin ich bereit zu hören? Vielleicht wäre es auch manchmal gut, einfach mal 5 Minuten nur mal still zu sein. Das liegt auch an mir, ich könnte es auch mal so anordnen. Einfach mal 5 Minuten stille Zeit haben. Jeder soll sich mal darauf vorbereiten, sich innerlich öffnen für das, was er heute aufnehmen soll. Wir kommen ja sonst kaum in die Stille. Natürlich ist da auch immer wieder viel zu tun. Aber der Herr Jesus, der sagt uns in Lukas 8, Vers 15, dass das Wort in einem guten Erdreich landen soll. Dass in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten. Und was wird dann geschehen? Dann wird es Frucht bringen in Geduld. Nämlich, wenn ich es in meinem Herzen eindringen lasse, wenn ich es behalten, bewege in meinem Herzen, dann wird es mir auch, wird es mich auch dazu anleiten und es wird mich auch dazu hinführen, entsprechende Dinge zu tun in meinem Leben. Aber wenn ich es abprallen lasse, ja, das ist dann wie, wenn es auf felsigen Boden fällt. Oder wenn ich die Sorgen auf mich hereinbrechen lasse, dieser Zeit und Welt und der Reichtum und allerlei anderen Dinge, dann kann das Wort keinen Fuß fassen. Dann betrügen wir uns selbst. Der Herr Jesus, der sagt auch hier in Offenbarung zu der Gemeinde in Sardes, Kapitel 3, Vers 3, denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Denke daran, wie du empfangen und gehört hast. Und bewahre es. Bewahre es und tue Buße. Das sollte der nächste Schritt sein, Buße tun. Wenn man schon den Namen hat, dass man lebt und tot ist, dann sollte man, wenn man das erkannt hat, Buße darüber tun. Denk darüber nach, was dir der Herr Jesus schon alles zu erkennen gegeben hat. Komm zurück, tue Buße über die Verfehlungen. Mach einen Neuanfang und weiche nicht noch weiter ab. Das ist das, was uns Sardes zu sagen hat. Mache doch gerade am Anfang des neuen Jahres mit alten und verkehrten Dingen einen Bruch. Mach einen Schnitt, leg sie ab und lass den Herrn Jesus wieder ganz neu an dein Leben ran. Wir sind ja erst am zweiten Sonntag des neuen Jahres. Lass den Dingen nicht einfach den Lauf. Was ist aber, wenn die Gemeinde oder der Einzelne keine Buße tut? Wenn die Gemeinde oder der Einzelne nicht zum Herrn zurückkommt? Ja, manches Mal haben wir vielleicht auch gute Ausreden. Ja, das mache ich dann irgendwann mal, habe ich jetzt gehört, ist alles in Ordnung. Aber momentan gibt es interessantere Dinge zu tun, ich habe Wichtigeres zu tun. Herr, du weißt es und ja, im Prinzip haben wir auch keine Lust dazu. Meine Lust wird man nie dazu haben, weil unser Fleisch hat überhaupt keine Lust, solche Dinge zu tun. Was aber sagt der Herr Jesus dazu? Ob du Lust hast oder nicht, das ist mir egal. Wenn du nicht wachst, Offenbarung 3, Vers 3b, wenn du nicht wachst, werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht merken, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das heißt für uns zunächst so viel, wenn wir nicht umkehren und Buße tun, wenn wir uns nicht dem Herrn zuwenden, dann wird es uns zum Schaden werden. Das ist ganz offensichtlich hier. Was tut ein Dieb? Ein Dieb, der möchte rauben. Und wenn du nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und ein Dieb, der wird etwas wegnehmen. Und wann tut der Dieb das? Ich habe es gerade schon erwähnt. Normalerweise nicht, wenn wir wach sind, sondern wenn wir schlafen. Oder wenn wir außer Haus sind, wenn wir nicht aufpassen. Schlafende können viel leichter beraubt werden, als die, welche wachen. Und hier ist eben der geistliche Schlaf gemeint. Der Herr gönnt auch seinen Kindern den leiblichen Schlaf. Das ist uns allen wohl vergönnt. Aber hier ist der geistliche Schlaf gemeint. Es gibt auch Leute, die sagen, ach, ich habe die vergangenen Jahre so viel im Worte Gottes studiert, habe so viel gehört, habe so ein Level erreicht. Das ist ganz schön gut. Aber jetzt möchte ich mal auf diesem Level ausruhen. Jetzt brauche ich mich nicht mehr so zu bemühen wie die letzten Jahre. Jetzt brauche ich gar nicht mehr so genau hinhören, weil manches ist mir ohnehin schon bekannt und ja, es gibt nicht mehr so viel Neues. Also ich brauche meine Ohren nicht mehr so spitzen. Aber ich möchte uns fragen, würde es ab dem Zeitpunkt noch vorwärts gehen im geistlichen Leben? Wenn wir meinen, wir hätten schon ein bestimmtes Level erreicht, passt schon? Nein. Sobald wir so denken, ab dem Zeitpunkt wird es rückwärts gehen. Zunächst Stillstand und dann wird es rückwärts gehen. Und vielleicht müssen wir uns hierin das Wort des Herrn Jesus aus Lukas 8, Vers 18 wieder neu zu Herzen nehmen. Lukas 8, Vers 18. Da sagt nämlich der Herr Jesus, so seht nun darauf, wie ihr hört. Und er sagt, denn wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er zu haben meint. Also wir müssen schauen, dass wir dranbleiben. Es kann auch manchmal sein, wir meinen viel zu haben. Und wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er zu haben meint. Und wir müssen daran festhalten, das Glaubensleben ist ein beständiges Wachen. Und wir müssen auch daran festhalten, das Glaubensleben, das ist auch ein beständiger Bußgang. Wer meint, hätte einmal so ein Level erreicht, dass er keine Buße mehr nötig hätte oder keine Sünden mehr vor dem Herrn bekennen müsste. Das soll's lieber sein lassen. Das wird's nie geben. Das Glaubensleben ist ein beständiger Bußgang. Wir müssen immer wieder neu, täglich zum Thron der Gnade kommen. Ja, vielleicht sogar stündlich. In Sardes spricht der Herr Jesus direkt die Gemeinde an, dass hier die große Zahl ihre Kleider befleckt haben. Das ist ein Problem. Und es ist ganz sicher, dass hier das geistliche Kleid gemeint ist. Da hat eine Befleckung stattgefunden. Der Herr Jesus, der wäscht uns ja gründlich, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir uns zu ihm bekehren, wenn wir Vergebung unserer Sünden bekommen. Wir bekommen das Kleid des Heils von ihm, ein sauberes und reines Kleid. Und dann ist eben das Problem, ja, dass wir uns halt ständig wieder beflecken. Oder ob wir das Kleid einigermaßen reinhalten. In der Gemeinde von Sardes, da gab es scheinbar eine ganz schlimme Befleckung. Die meisten von Sardes haben ihr Kleid nicht reingehalten. Wir wissen nicht ganz genau, was hier vorgefallen ist. Jedoch können wir uns vorstellen, dass sie damals bei diesem Götzenkult mitgemischt haben. Sie haben sich nicht gelöst von dem Götzendienst. Sie haben sich geistlich befleckt. Das ist die naheliegendste Vermutung. Wir denken, dass sie weiterhin diese Kybeles, diese scheinbare Muttergöttin verehrt haben. Ja, genau, wie es ja auch alle Leute in der Stadt tun. Man will ja nicht auffallen. Ja, vielleicht nicht mehr so intensiv. Man geht ja jetzt mit dem Herrn Jesus. Man braucht es ja nicht mehr ganz so auffällig machen wie vorher. Aber, ja, man möchte sich ja auch nicht absondern. Man möchte ja nicht auffallen. ist eigentlich fatal. Es ist genauso, wie wenn heute jemand zum Herrn Jesus kommt oder zum Glauben kommt und er bleibt weiterhin ein Marienverehrer. Das ist eine Katastrophe für den Herrn. Denn was sagt der Herr Jesus? Ja, das macht nichts. Hauptsache, ihr glaubt an mich. Hauptsache, du hast mich gefunden. Gerne könnt ihr noch in anderen geistlichen Gefilden mitmischen und euch betätigen, so mitschwimmen mit der Zeit und Religion, damit ihr nicht unbedingt auffallt und kein Anstoß seid bei den Menschen. Sagt es der Herr Jesus? Nein. Der Jesus ruft uns durchweg auf zur Heiligung, zur Absonderung. Sein Volk soll herausgehen aus solchen Gefilden. Dies können religiöse Dinge sein, wovon wir uns absondern müssen, oder aber auch von weltlichen Dingen. Manche sind auch ganz tief in weltlichen Vergnügungen gefangen oder in unmoralischen Dingen. Es gibt viele Dinge, womit wir unser Kleid des Heils beflecken können. Und wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, der Herr Jesus, der weiß um alles. Er kennt dich und er sieht dich. Und er gibt auch an die Gemeinde zu Sardes einen ganz kleinen Pluspunkt weiter. Vielleicht auch an dich und an mich, weiß nicht. Vers 4. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, welche ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Und das ist auch wieder eine Ermutigung für uns, dass wir sehen, der Herr, der achtet aufs Detail, wo wir uns bewegen und was wir tun. Das also nicht egal ist. Du hast einige wenige Namen in Sardes, welche ihre Kleider nicht befleckt haben. Da waren wenige in dieser Gemeinde, die nicht diesen Weg der großen Masse gegangen sind. Sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Der Herr Jesus sieht, wer sich ganz zu ihm stellt und wer nicht. Oder wer ständig irgendwelche Kompromisse eingeht, entweder mit Welt oder Religion. Und er sagt, das sind wenigstens ein Paar, wenigstens sehe ich ein Paar in dieser Gemeinde, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Diese, die will ich besonders belohnen. Diese werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Vielleicht waren das auch die wenigen Wiedergeborenen. Das können wir nicht ganz genau hier aus dem Text hervorsehen, dass die Wiedergeborenen sich wirklich abgesondert haben und die anderen drin gesteckt sind. Aber ich möchte uns mal fragen, was gibt es für eine größere Auszeichnung, als dass der Herr Jesus zu dir und zu mir sagen könnte, du bist es wert, du bist es wert, dass ich dir dieses oder jenes zukommen lasse. Denn du hast dich ganz zu mir gestellt und ich habe es gesehen, ich habe es über Jahre beobachtet. Ich habe alles gesehen, was du gemacht hast in deinem Leben. Und am Ende muss ich zu dir sagen, du bist es wert, du kriegst einen besonderen Lohn von mir. Dir lasse ich dieses oder jenes zukommen. Ist das nicht gewaltig? Denken wir ja nicht, dass der Herr Jesus alles so einfach pauschalisiert. Ja, alle folgen einfach so irgendwie irgendwo nach. Hauptsache, alle sind gerettet. Hauptsache, mit allen Gemeinschaft und so weiter. Nein. Der Herr Jesus sagt, es wird eines Tages eine freudige Überraschung geben für diejenigen, die es wert sind, die mir treu waren. Und er sagt in Vers 5, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich will seinen Namen nicht tilgen aus dem Buch des Lebens und will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln. Kennen wir doch irgendwoher. Matthäus 10. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Also wer überwindet, der hat nicht irgendein vergängliches weißes Kleid. Und wir können uns vorstellen, dass der Herr Jesus ganz genau in diese Stadt hineinspricht, wo die Priester und Priesterinnen mit glänzend weißen Kleidern umhergelaufen sind. Aber das waren ihm letztendlich beschmutzte Kleider. Nach außen hin sah alles toll aus. Aber sie hatten ja Götzendienst betrieben. Aber wer sich auf die Seite des Herrn Jesus stellt und wer ihm nachfolgt, der wird ein weißes Kleid von ihm bekommen, ein unvergängliches weißes Kleid. Und dessen Name wird nicht aus dem Buche des Lebens getilgt werden. Jetzt kommt man an eine brisante Stelle. Tilgt der Herr Jesus wieder Namen aus dem Buche des Lebens? Kann man also das ewige Leben doch wieder verlieren? Was hat es zu bedeuten? Schon viele hatten an dieser Aussage herumgerätselt. Und ich will seinen Namen nicht tilgen aus dem Buche des Lebens. Möchte der Herr Jesus uns etwa das ewige Leben wieder nehmen? Bei Fehlverhalten? Menschlich gedacht, ja, wir würden es vielleicht tun. Aber Gott wird es nicht tun, nein, ganz gewiss nicht. Die Bibel, die lehrt nämlich an so vielen Stellen die ewige Sicherheit der Gläubigen mit solch einer Klarheit, so dass die Theorie, jemand könnte aus dem himmlischen Verzeichnis getilgt werden oder das ewige Leben wieder, dass ihm das ewige Leben weggenommen werden könnte, überhaupt keinen Bestand hat. Der Herr Jesus sagt hier auch nicht, dass er den Namen austilgen will, sondern ermuntert und ermutigt hierin zur Überwindung. Und da müssen wir vielleicht ein bisschen wieder wissen, wie es denn zu damaliger Zeit war in dieser Stadt Sardes und in der damaligen Umgebung. In der damaligen Zeit war es so, dass die Namen der Leute der Stadt in ein Verzeichnis eingetragen wurden. Ich habe es bei Sardes kurz erwähnt. Und wenn sich ein Bürger der Stadt des Verrats oder einer Schandtat schuldig machte, dann wurde er aus dem Verzeichnis gestrichen, ausradiert. Wer sich hingegen um die Stadt besonders verdient gemacht hatte, der wurde noch besonders geehrt. Ja, sein Name wurde in goldenen Lettern eingetragen. Und wir können schon ziemlich sicher sein, dass der Herr mit seiner Aussage hier diesen Gebrauch der damaligen Zeit aufgreift. Denn bei ihm werden die Namen nicht aus dem Buche des Lebens gestrichen. Gott macht es nicht wie die Menschen, nicht wie damals zur Zeit von Sardes. Zuerst aus Gnaden erretten und dann wieder streichen. Doch es ist eben ganz, ganz entscheidend, was machen wir, wenn wir aus Gnaden errettet sind? Und ich denke, wir sehen hier, wie ernst es dem Herrn ist, nicht einfach eine billige Errettung darzubieten und nachher gehen wir unseres Weges und bereiten unserem Herrn mehr Schande als Ehre. Ich frage uns heute, was ist unsere Entscheidung? Was ist deine Entscheidung? Wie möchtest du künftig dem Herrn nachfolgen? Der Herr ruft uns auf, werde wach und stärke das Übrige, das sterben will. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken für dein Wort. Wir möchten dir danken, Herr Jesus, für die Einblicke, die du uns auch heute gegeben hast. Du bist der erhöhte Herr über deine Gemeinde, über jede örtliche Gemeinde. Du siehst in jede Gemeinde hinein, du siehst aber auch in jedes Leben hinein. Du weißt, Herr, was jeder von uns tut. Du weißt, wo wir stehen. Du weißt, Herr, auch, wie wir uns zu dir stellen, auch wenn es mal kritisch wird. Auch wenn wir auch deshalb schlecht angesehen werden. Oder wenn wir beschuldigt werden um deinetwillen. Wir möchten dafür beten, Herr, dass wir standhaft sein können, immer standhafter werden. Uns absondern von Dingen, die dir nicht gefallen. Uns selber prüfen, vielleicht auch ganz neu jetzt in diesem neuen Jahr. Wir möchten dafür beten, dass jeder von uns vorwärts kommen darf. Dass jeder von uns Schritte mit dir tut, Herr, dass wir unseren Willen daran legen und du das vollbringen gibst. Wir möchten dafür beten, Herr, dass wir entschiedene Nachfolger sein dürfen, solche Leute auch, an denen du Freude haben kannst, und dass wir ganz persönlich Leben in dir haben dürfen, dass wir mit dir leben und auch dieses Leben hier in dieser Gemeinschaft zu finden ist. Herr, wir möchten dir danken, dass du lebst und dass du, Herr, uns immer wieder aufs Neue beleben möchtest. Wir möchten dir dafür danken und möchten uns dir anbefehlen, auch für den restlichen Tag und auch für die neue Woche. Dir sei die Ehre. Amen.